SWR 2 Forum.
Und da geht es heute um die beleidigte Gesellschaft. Brauchen wir mehr Respekt? Mit Norbert Lang am Mikrofon. Ob in sozialen Medien oder auf politischer Bühne, ob auf dem Schulhof oder im Altenheim, ob am Arbeitsplatz oder in der Familie, beinahe überall wird über Respektlosigkeit geklagt und mehr Respekt eingefordert. Aber was meint der Begriff eigentlich und warum wird er so inflationär benutzt? Für Sozialwissenschaftler ist Respekt der Kitt der Gesellschaft. Doch geht uns tatsächlich der Zusammenhalt verloren, wenn wir gegenüber Autoritäten, Institutionen oder im Umgang miteinander zu wenig Respekt zeigen? Hat wirklich alles und jeder Respekt verdient? Und zu dieser Gesprächsrunde begrüße ich die Philosophin Susanne Schmettkamp von der Universität Basel. Sie forscht zu Begriffen wie Empathie, Respekt und Anerkennung in der Gesellschaft. Frau Schmettkamp, als Angela Merkel bekannt gab, nicht mehr für den Vorsitz der CDU zu kandidieren, kam der Respekt von allen Seiten, von der Union, von Seehofer, Andrea Nahles, von den Grünen, von den Mittelstandsverbänden und vielen mehr. Warum sind solche Respektsbekundungen heute so wichtig?
Also ich würde erst einmal in Frage stellen, ob das heute erst so ist. Ich glaube, die sind schon sehr lange sehr wichtig. Auch als ich vor einigen Jahren zu Respekt geforscht habe, fiel mir auf, wie Sie ja auch gesagt haben, inflationär eigentlich der Begriff manchmal gebraucht wird, ob das jetzt in Popmusik oder eben in der Politik ist. Ich glaube aber, dass eben solche Respektbezeugungen innerhalb der Politik vor allen Dingen und innerhalb demokratischer Gesellschaften eben nicht nur ein Kitt ist der Gesellschaft, sondern tatsächlich ein Prinzip, auf das sich die diese Gesellschaftsform ernst nehmen, auf das sie sich dann berufen und dass es eben gefordert ist, anderer Entscheidungen, anderer Autonomie in dem Sinne zu respektieren oder wertzuschätzen, dass man dort nicht interveniert, sondern sagt, okay, das hat jetzt Respekt verdient, eine ganz bestimmte Haltung oder Entscheidung, gerade in der Politik. Also ich nehme an, das war da der Beweggrund.
Unser zweiter Gast ist die Journalistin und Netzaktivistin Theresa Bücker aus Berlin. Sie ist Chefredakteurin von Edition F und schreibt zu Themen wie digitale Kommunikation, Feminismus und Gleichberechtigung. Frau Bücker, der Begriff Respekt ist in den Medien allgegenwärtig, das haben wir gerade schon gesagt. Was macht ihn denn so beliebt?
Ich würde dem widersprechen, weil was ich an den Reaktionen auf Angela Merkel gestern wahrgenommen habe, war eigentlich ein Vakuum in Sachen Respekt. Also es ging quasi durch die Berliner Blase eine Erleichterung, endlich den Respekt wieder aussprechen zu können, weil eine große Sehnsucht danach ist, den ausdrücken zu können. Und man könnte jetzt darüber diskutieren, wird Merkel der Respekt entgegengebracht oder hat sie ihn sich verschafft? Aber was man in der digitalen Kommunikation oder auch insgesamt in der politischen Kommunikation natürlich immer stärker beobachten kann, ist, dass eigentlich etwas Entgegengesetztes passiert. Also der Respekt ist verloren. Wir kämpfen eigentlich an allen Fronten mit Hassreden, mit Fake News, mit strategischen Diffamierungen. Und die große Frage wäre für mich, wie kommen wir eigentlich zu dem Respekt zurück? Weil ich würde überhaupt nicht sagen, dass er gerade inflationär benutzt wird, sondern wir suchen eher unter der Oberfläche danach, aber beschäftigen uns gerade mit den Phänomenen, die ihn überlagern.
Mit dabei ist auch Niels van Quakebeke. Er ist Professor für Organisationspsychologie und Führung an der Kühne University Hamburg. Herr van Quakebeke, ist die Sehnsucht nach Respekt heute größer geworden oder war das einfach immer schon so?
Die Frage ist ja, was wir unter Respekt verstehen. Der Respektsbegriff hat über die letzten Jahrzehnte eine deutliche Wandlung erfahren. Als ich angefangen habe, zu Respekt zu forschen, sagte beispielsweise meine Mutter noch, was forschst du denn zu Gehorsam? Also wenn bestimmte Leute meinen, dass der Respekt verloren gegangen ist, dann konstatieren sie doch eher, dass es vielleicht einen Verlust an Gehorsam gegenüber Autoritäten gibt. Auch ist Respekt als solches kein scharfer Begriff. Wir können mindestens zwischen Menschen zwei unterschiedliche Formen des Respekts unterscheiden. Also der Kantsche Achtungsbegriff, also ich respektiere Sie als gleichwürdigen Menschen auf Augenhöhe. Oder ich respektiere Sie für bestimmte Meriten, für bestimmte Sachen, die Sie geleistet haben. Und als solches ist dann die Frage, wonach sehnen wir uns überhaupt, wenn wir sagen, es gibt eine Sehnsucht nach Respekt? Gibt es eine Sehnsucht nach mehr Autorität? Gibt es eine Sehnsucht nach mehr Gleichwürdigkeit? Gibt es eine Sehnsucht danach, dass ich mehr anerkannt wird? Und ich glaube, die Dynamiken sind sehr unterschiedlich. Verschärfend kommt hinzu, dass wir mit Respekt auch häufig Höflichkeit betiteln. Und Höflichkeit ist eine ritualisierte, sozialisierte Form des Respekts, die etwas anderes beschreibt erstmal als Respekt. Und zu jedem könnte ich unterschiedliche Antworten geben.
Ja, ich würde Herrn Quakebeke sehr recht geben, dass wir eben diese verschiedenen Begriffsbedeutungen unterscheiden müssen und dass das zum Beispiel in der Philosophie natürlich auch getan wird. Aber sogar noch zwei weitere hinzufügen, die der Herr Quakebeke jetzt schon gesagt hat. Also er hatte ja Hochachtung für bestimmte Leistungen genannt und dann eben die eigentliche Beachtung von ja grundlegenden Rechten anderer und ihrer Gleichstellung mit mir selbst. Und ich glaube aber, dass es auch noch sowas gibt, was wir im Alltagssprachlichen damit verbinden und was so changiert mit den anderen beiden Begriffen. Wir meinen manchmal auch sowas wie, dass wir eine Meinung oder Entscheidung anderer akzeptieren, wenn wir sie respektieren. Also da wird häufig dann auch der Begriff des Respekts verwendet, wie zum Beispiel, ja, ich möchte aber, dass du jetzt meine Haltung zu der und der Position respektierst und mich nicht weiter bedrängst, meine Meinung zu ändern zum Beispiel. Und das vierte wäre eben noch, das hat der Herr Quakebeke angedeutet, so eine Art Rücksicht oder Berücksichtigung im Sinne von Höflichkeit. Aber ich würde das gar nicht nur als Höflichkeit bezeichnen, sondern wirklich eine sensitive Rücksichtnahme gegenüber Interessen und Belangen anderer, bei denen man, naja, eine bestimmte Sensibilität auch an den Tag legt. Und das scheint mir auch etwas zu sein, was vielleicht in diesen ganzen digitalen Debatten verloren gegangen zu sein scheint. Die Sensibilität dafür, dass da jemand hinter dem Rechner ist oder dass da jemand in der virtuellen Welt ist, mit dem ich mich unterhalte, der eine Person ist und auf die ich eigentlich Rücksicht nehmen sollte.
Wir haben jetzt mehrere Definitionen gehört. Mich würde jetzt interessieren, gibt es so eine Art Kerndefinition, die allen Respektsbegriffen, also diesen ganzen Teilbegriffen, Teildefinitionen, die Sie gerade genannt haben, die diese ganzen Begriffe eint? Sowas wie eine Schnittmenge von allem, Frau Bücker. Würden Sie sagen, es gibt so einen Kern, den man vielleicht auch sogar definieren kann? Und was wäre das?
Also nach dem, was wir gerade auch von Frau Schmidkamp und Herr Quakebeke gehört haben, würde ich sagen, nein. Also der Begriff ist sehr diffus. Denn wenn wir auf der einen Seite den Gehorsam haben, auf der anderen Seite die sensitive Rücksichtnahme, dann sind das ja einfach Spannungsfelder, die unheimlich groß sind. Und man könnte natürlich jetzt auch für Deutschland und Europa sagen, es gibt die Sehnsucht nach Respekt im Sinne von mehr Autorität, jemanden, der hart durchgreift. Oder wir wünschen uns eine Politik der gegenseitigen Wertschätzung, der eben auch Rücksicht nimmt auf bestimmte Bevölkerungsgruppen, die eben einen anderen Umgang erfordern, für die mehr getan werden muss. Von daher finde ich es schwierig, hier auf eine Kerndefinition zu gehen. Und es ist natürlich im gesellschaftlichen Diskurs dann sehr wichtig, einmal danach zu suchen, was verstehen wir eigentlich darunter? Was wird hier eigentlich gefordert? Was wird gewünscht? Und was können präzise Begriffe sein, um uns auch darüber zu unterhalten, was wir eigentlich wollen? Weil ich würde zum Beispiel beim digitalen Diskurs auch sagen, dass es nicht unbedingt die digitale Welt selbst ist, die diesen Hass befördert oder die den groben Umgang miteinander befördert. Das sitzt schon tief in den Menschen drin und das ist nichts, was über Twitter-Diskussionen jetzt wirklich provoziert wurde. Ein Thema, mit dem ich mich sehr stark auseinandersetze oder auch andere Feministinnen, ist eben das Thema Sprache. Wie drücke ich über Sprache Respekt, Anerkennung und Wertschätzung aus? Und die Erfahrung, die man da gerade macht, ist, dass dieses Thema sehr stark zurückgedrängt wird und auch nicht anerkannt wird, was für ein mächtiges Werkzeug eigentlich Sprache ist. Und ich glaube, das ist aber im Ringen um ein respektvolles Miteinander ein ganz wichtiges Instrument.
Aber meinen Sie, Frau Bücker, nicht auch, dass es innerhalb der digitalen Welt dann bestimmte Freiheiten oder scheinbare Freiheiten gibt, die sich dann viele User nehmen, weil sie eben nicht gesehen werden, weil sie eigentlich nicht identifiziert werden? Man kann ja auch mit irgendwelchen Pseudonymen dort schreiben und dass doch dann eigentlich diese Hassreden im Netz nicht vergleichbar sind, wie wenn man sich im Supermarkt trifft. Also ich glaube einfach nicht, dass die, die im Netz solche krassen Kommentare von sich geben, Gleiches sagen würden bei einer interpersonellen, persönlichen Begegnung. Und
genau,
da glaube ich schon, dass die digitale Welt da eine Rolle spielt.
Genau, das ist auf jeden Fall richtig. Es gibt auch Forschungsarbeiten dazu, die genau das belegen, die sagen, wenn ich einen Gegenüber nicht sehe, dann ist die Hemmung, in sehr grobe Sprache Drohungen und Diffamierungen abzugleiten, deutlich höher. Es beschränkt sich aber nicht aufs Netz. Also man hat natürlich auch die gruppenbezogenen Vorurteile in Gesprächen, die jetzt nicht im Netz sind, was daraus resultiert, dass ich die Gruppe, über die ich spreche, zum Beispiel Migrantinnen und Migranten, eben noch nicht gesehen habe. Also ich hatte sie noch nicht vor Augen und ich habe keinen Kontakt zu diesen Menschen. Und das ist dann ein ähnlicher Effekt, wie wenn ich im Netz miteinander spreche. Und was man leider dazu sagen muss, ist natürlich, dass der digitale Hass, der geschieht und der erstmal sichtbar ist, leider nicht auf die digitale Sphäre beschränkt bleibt. Also man kann eben sehen, dass Menschen, die später gewalttätig werden, sehr oft diese Taten im Netz vorher ankündigen oder im Netz auch ausfällig geworden sind. Also es gibt da schon Zusammenhänge, auch wenn der Hass im Netz natürlich in konzentrierter Form auftritt.
Herr van Quakebeke, wie sehen Sie das? Also Hass ist kein alleiniges Netzphänomen, sagt Frau Bücker. Gibt es denn so eine grundlegende Neigung in der Gesellschaft zu respektlosem Handeln?
Ich möchte einmal die Lanze für genau das Gegenteil brechen. Und zwar ist der Mensch erstmal ein soziales Tier. Also aus Affenbanden, die im Prinzip auf Kooperation angewiesen sind. Das ist unser Unikum, deswegen warum wir irgendwie als Spezies so groß geworden sind. Das heißt, wir sind grundlegend auf Kooperation angewiesen und vieles des menschlichen Handelns ist quasi schon instinktuell bei uns so angelegt. Also Sie können das bei den Kleinkindern beobachten, Fairness und so weiter, das können die schon relativ gut, erstaunlicherweise sehr gut, ohne dass auch Erwachsene dort reingehen. Vielleicht erstmal ein bisschen ausgeholt. Mir sind keine Studien bekannt, dass die Respektlosigkeit in der Gesellschaft zugenommen hätte. Wir haben zumindest keine mir bekannten Studien, die das über mehrere Jahrzehnte beobachtet hätten. Wir haben dagegen Studien, die bestimmte Werte erfassen über die unterschiedlichen Generationen. Und wir sehen quasi keine Veränderung in den Wertestrukturen über die unterschiedlichen Generationen. Was aber, glaube ich, passiert ist über die letzten Jahre, ist, dass das Nachkriegsdeutschland in seiner Erziehung der Bürger sehr erfolgreich war. Wir haben unsere Bürger dazu erzogen, nicht mehr blind zu gehorchen, nicht mehr einfach blind mitzumarschieren, mehr auf sich selbst zu achten und einen gewissen Selbstrespekt für sich zu entwickeln. Was damit einhergeht, ist dann allerdings, dass man sich natürlich nicht mehr alles gefallen lässt. Das heißt, da, wo ich früher vielleicht noch gesagt habe, okay, das ist mein Chef, der kann sowas machen oder das ist ein Politiker, da kann ich nicht gegen anstinken und so weiter, ist heute einfach auch legitime Entrüstung, dass das nicht geht, weil das gegen meine Würde geht oder gegen das Prinzip der Gleichwürdigkeit. Und das, was wir heute dann als Respektlosigkeit erleben, ist vielleicht etwas, was wir früher objektiv auch so erlebt hätten, also das Verhalten, aber wir hätten es nicht als respektlos abgetan, sondern wir hätten gesagt, ja, gut, passiert halt so im Leben, muss ich irgendwie mitleben. Und ich glaube, alle möglichen Bewegungen dieser Tage, die sehr, sehr begrüßenswert sind, wie zum Beispiel halt die Feminismusbewegung oder jetzt zugespitzt auf MeToo, da hätten sie vor ein paar Dekaden, hätten Frauen das vielleicht einfach geschluckt und gesagt, ja, so ist es. Ist blöd, aber kann ich jetzt auch nichts dran machen. Wir haben ja ganze Fernsehserien, die sich auch diesem Thema widmen, wie zum Beispiel in der Werbung, das früher vonstatten gegangen ist. Und ich glaube, als solches haben wir eine positive Entwicklung. Also der Sturm der Entrüstung heutzutage, dass es mehr Respektlosigkeit gibt, ist vielleicht einfach nur ein Ausdruck der erhöhten Sensibilität gegenüber Respektlosigkeit. Und das ist doch der wichtigste erste Schritt, um überhaupt bestimmte Missstände abzuschaffen. Das heißt, wir haben für uns ein Alarmsignal geschaffen, was jetzt auch gut funktioniert und wir empören uns. Und jetzt ist die Frage, wie man mit diesem Signal umgeht. Und da gibt es produktivere Umgangsweisen und unproduktivere. Natürlich ist Hass und Gewalt nicht wirklich eine produktive Umgangsweise. Und die Frage ist, schaffen wir es im gesellschaftlichen Diskurs, das aufzufangen? Kriegen wir das hin? Weil die einfache Art ist natürlich, du respektierst mich nicht, also muss ich dir jetzt zeigen, dass ich dir überlegen bin. Und in der Tat gibt es populistische Bewegungen, die das sehr stark bedienen. Aber ich sehe auch die Gegenbewegungen, die sagen, nee, das ist Demokratie. Darum geht es doch darum, die Gleichwürdigkeit des Menschen wieder auszuhandeln und eine Zivilisation zu schaffen, in der das möglich ist.
Ich finde das sehr gut, Ihre Diagnose, und glaube auch, dass sich das vielleicht, wie ich das schon anfangs sagte, gar nicht so stark verändert hat. Aber vielleicht sollte man mal das Ganze so von der negativistischen Seite her aus betrachten, was denn eigentlich das Gegenteil von Respekt wäre und wo man Grenzen von Entrüstung oder Empörung oder zivilen Ungehorsam oder was auch immer, also bestimmte Reaktionen auf Problemstellungen, Strukturen in unserer Gesellschaft, sich anschauen über den Begriff zum Beispiel der Demütigung oder der Herabwürdigung oder der Herabsetzung. Also Sie haben hochgehalten, das finde ich gut, dass Respekt sich darin auch manifestiert, dass ich andere als ebenbürtig anerkenne, als gleichgestellt, und haben da natürlich besonders den kantischen Achtungsbegriff ganz stark gemacht. Und gerade zum Thema Hass in der digitalen Welt erleben wir aber ja sowas, dass es eher die Richtung annimmt, andere als minderwertiger anzusehen oder zumindest nicht so zu behandeln, wie man selber behandelt werden möchte, nicht so zu behandeln, dass der andere als moralische Person zählt, sondern eben als jemand zu behandeln, der ja eigentlich niedriger ist oder den ich demütigen kann, zu dem ich nach unten treten kann. Und ich möchte es auch nicht nur auf die digitale Gesellschaft natürlich konzentrieren, da gebe ich Ihnen, Frau Bücker, auch recht, sondern das haben wir natürlich auch in anderen Zusammenhängen. Ja, und ich würde gerne mal von Ihnen dann auch wissen, wie Sie dann eigentlich umgekehrt den Begriff oder das Verhalten von Demütigung, Herabsetzung, Herabwürdigung sehen.
Also ich gebe natürlich Ihnen recht, dass es gewisse Extremszenarien gibt, die sich auch häufig online ballen, die überhaupt nicht respektvoll sind. Aber die Frage ist, wohin lenken wir eigentlich als Gesellschaft unsere Aufmerksamkeit? Blasen wir nun alle in das Horn, dass unsere gesamte Gesellschaft nun respektloser geworden ist? Oder sind nicht eigentlich 99,5% respektvoll? Und wir haben nur einen Hype rund um diese Respektlosigkeit, weil auch Medien sich darauf stürzen. Alles, was schlimm ist, das kann man irgendwie, daraus kann man eine Sendung machen. Das ist ja auch der Aufmacher für diese Sendung. Also die Gesellschaft ist respektloser geworden. Und wofür wir sorgen, ist dann, dass wirklich die Bevölkerung denkt, es ist alles schlimmer geworden. Dabei ist das nicht so. Und wir müssen das gar nicht am Respekt festmachen. Wir können das an ganz vielen anderen Sachen festmachen. Es gibt wunderbare Daten zu allen möglichen Entwicklungen in der Welt. Krankheitsstand, Kriminalität, Armut, Ernährung und so weiter. Sie befragen die Menschen, ist die Welt schlechter oder besser geworden über die letzten Jahrzehnte? Und sie kriegen zur großen Mehrheit gesagt, die Welt ist schlechter geworden. Und das stimmt nicht. Das stimmt absolut nicht. Wir haben weniger Armut, wir sind besser ernährt, wir haben weniger Krankheiten, wir sterben später, wir sind generell auch zufriedener und so weiter und so weiter. Dazu gibt es wunderbare Daten, auch sehr objektiv. Nur darüber berichtet natürlich keiner, weil es keine großartigen Neuigkeiten sind. Und so möchte ich auch hier bei der Respektsdebatte mich nicht darauf versteifen, dass es gewisse Gruppen gibt, die respektlos sind und die symptomatisch für die gesamte Gesellschaft stehen, weil das einfach nicht so ist. Sondern wenn, dann möchte ich analysieren, was mit bestimmten Gruppen passiert. So, und um auf Ihre Frage Bezug zu nehmen, also was ist mit Demütigung, warum machen wir sowas überhaupt? Ich glaube, wir haben noch einen anderen Trend in der Gesellschaft und das ist der zunehmenden Heterogenität. Wir sind globalisiert, es wird zunehmend diverser in unseren Gesellschaften und jetzt heißt es aber, ihr seid gleichwürdig, vielleicht vereinfacht ausgedrückt gleichwertig. Das war natürlich früher in meiner Dorfgemeinschaft oder in einer sehr homogenen Gesellschaft sehr einfach zu sehen, weil ich habe den anderen angeguckt, habe gesehen, Mensch, der sieht genauso aus wie ich, der hat eine gleiche Sozialisierung wie ich, der hat eine gleiche Religion wie ich, gleiche Weltanschauung, weitestgehend in einem gewissen Normalmaß. Das ist alles sehr gleich. Da fällt es mir vielleicht einfacher, auch diese Gleichwürdigkeit zu zollen. Jetzt, wo die Welt ein bisschen differenzierter geworden ist, fällt es mir natürlich unter Umständen ein bisschen schwerer, diesen Schritt zu gehen und zu sagen, du, der so anders aussiehst, bist aber trotzdem gleichwürdig. Du, der eine andere Religion hat, du, der eine andere Menschen- oder Weltauffassung hast. Und trotzdem, trotz dieser Diversität, würde ich sagen, hat das nicht in einem katastrophalen Sinne zugenommen. Was in einem katastrophalen Sinne zugenommen hat, ist die Berichterstattung über Katastrophen, über menschliche Respektlosigkeit, weil einfach das der Duktus ist, dem gerade verschiedene Medien oder Berichterstattung folgen. Hauptsache, irgendwo passiert irgendwas Schlimmes auf der Welt, ich berichte drüber. Wenn es nicht in Hamburg ist, dann vielleicht in Deutschland. Wenn nicht in Deutschland, dann vielleicht in Frankreich. Wenn nicht in Europa, dann vielleicht muss ich nach Lima oder in die USA. Irgendwo werde ich schon was Schlimmes finden. Hauptsache, ich habe eine schlechte Neuigkeit, wie abgrundtief böse doch Menschen zueinander sind. Und so verlieren auch die besten Menschen irgendwann den Glauben daran, was es eigentlich mit dieser Menschheit auf sich hat. Und das möchte ich nicht zulassen. Das stimmt einfach nicht. Und da können wir den Medien auch so nicht das Feld überlassen. Und da können wir auch nicht der anekdotischen Evidenz und den intuitiven Gefühlen das Feld überlassen. Wohlweislich, sage ich auch dazu. Natürlich gibt es Missstände und die sollten wir adressieren und es ist auch gut, dass wir Alarmsignale haben. Aber die ganze Welt sollte nicht ein einziges Alarmsignal sein.
Ich würde gerne anknüpfen an das, was Sie gesagt haben. Ich teile das in Teilen. Denn wenn wir auf die nackten Zahlen gucken, kann man gerade für Deutschland natürlich zu dem Schluss kommen, die Kriminalität steigt erstmal nicht. Es gibt auch viele gute Dinge, die sich entwickeln und die Wahrnehmung wird natürlich nicht notwendigerweise nur über Medien, sondern natürlich auch über soziale Netzwerke befeuert. Denn das, was passiert und die Währung, die wir in sozialen Netzwerken oder auch Plattformen wie YouTube haben, ist, dass die Nutzer quasi dazu angehalten werden, sich zu empören oder sehr zu freuen und die Algorithmen jeweils immer extremere Videos zum Beispiel auf YouTube vorschlagen, wenn ich etwas gesehen habe. Das heißt, die Nutzer geraten eigentlich in eine Spirale ihrer Weltwahrnehmung. Also wenn ich etwas über Katastrophen gucke, dann ist das nächste Video eine noch viel größere Katastrophe. Und das ist dann insgesamt der Eindruck, der entsteht. Und da ist es natürlich Rolle der Medien und auch anderer gesellschaftlicher Akteurinnen, da etwas entgegenzusetzen und das gerade zu rücken. Auf der anderen Seite haben wir natürlich in Deutschland schon auch einen Anstieg von antisemitischen Straftaten oder Übergriffe gegen Flüchtlingsunterkünfte. Das sollte man vielleicht dazu sagen, um immer zu gucken, was tut sich eigentlich wo. Ich habe in dem Kontext gerade auch auf den Feminismus bezogen, aber auch nachgedacht, warum der Respekt vielleicht in der Bewegung eigentlich weniger eine Rolle spielt. Und eine feministische Haltung, die man häufiger findet, ist, dass Respekt zu fordern und gerade etwas zu fordern mit einer Autoritätszuschreibung einhergeht. Das heißt, ich begebe mich, wenn ich Respekt fordere, in eine schwache Position und sage eigentlich, ich kann dieses Problem selber nicht lösen, die Mächtigen müssen das tun und in dem Moment werde ich handlungsunfähig. Und das, was wir in den sozialen Netzwerken gesehen haben über die beiden MeToo-Debatten, also die über sexualisierte Gewalt und die über Rassismus, ist, dass vielleicht etwas an die Oberfläche kam, was schon lange da war und nicht unbedingt schlimmer geworden ist. Und das verschafft einem Handlungsspielraum. Und Aktivistinnen würden jetzt eben argumentieren, das kann nicht der Ausgangspunkt sein, um Respekt zu fordern, weil dann erwarte ich etwas von anderen, die erstmal kein Interesse haben, das zu lösen. Sondern wir müssen jetzt eigentlich gucken, wo tragen wir den politischen Konflikt aus? Was können wir eigentlich selber tun? Und ich glaube, das ist eben der Grund, warum man von Aktivistinnen jetzt vielleicht seltener die Forderung nach Respekt hört.
Die Forderung nach Respekt ist ja eh eine absurde. Weil ich kann keinen Respekt fordern, der andere kann ihn nur geben. Also wenn wir diese beiden für mich fundamentalen Respektsbegriffe nehmen, den horizontalen und den vertikalen Respekt. Also der horizontale Respekt, diese Gleichwürdigkeit, das kann ich zwar fordern, aber letztendlich obliegt es bei dem anderen, ihn mir zu zollen. Und der Grund dafür liegt eigentlich nicht so sehr in mir, als vielmehr in dem Grund, überhaupt ein Mensch zu sein. Mein Menschsein als solches erfordert es, dass ich als gleichwürdig anerkannt werde. Und wenn der andere mir das abspricht, also mich als Mensch zweiter Kategorie sieht oder Untermensch, dann kann ich mich so sehr auf die Hinterbeine stellen, wie ich will, dann greift diese Logik bei diesem anderen halt einfach nicht. Und ähnlich ist das übrigens auch beim vertikalen Respekt. Also wenn ich möchte, dass sie mich für meine Leistung würdigen und respektieren, dann kann ich das nicht fordern, sondern letztendlich muss ich etwas zeigen, was dann würdigungswert ist. Und auch ist es bei Ämtern so. Ich kann nicht sagen, respektiert mein Amt. Also ich kann höchstens Gehorsam für mein Amt fordern, aber letztendlich muss ich es doch eigentlich gut ausfüllen. Also diese Forderung nach Respekt ist eh sehr, sehr schwierig, würde ich auch unterstreichen.
Die Forderung nach mehr Respekt hört man natürlich von vielen Politikern immer wieder. Das ist vielleicht etwas Typisches für Sonntagsreden. Also Politiker fordern beispielsweise mehr Respekt für die Menschen in Ostdeutschland. Theresa May fordert bei den Brexit-Verhandlungen mehr Respekt für Großbritannien. Viktor Orban fordert mehr Respekt von der EU für Ungarn und so weiter und so fort. Da kommt jeder sozusagen immer wieder mal auf die politische Bühne und sagt, er möchte mehr Respekt. Aber es stellt sich eben auch dann die Frage, was bedeutet das denn in diesen Fällen überhaupt? Das ist ja ein relativ entkernter Begriff. Herr van Quakebeke, woran liegt denn das, dass dieser Begriff so entkernt ist und dass der mit gar keinem politischen Programm verbunden ist?
Der Begriff ist nicht entkernt, der ist nur einfach nicht randscharf. Der bezeichnet halt alles Mögliche. Also wenn zum Beispiel ein Politiker Respekt fürs Amt fordert, das ist ja in Deutschland auch schon vorgekommen, dann meint dieser Politiker häufig entweder Gehorsam oder ein Respekt für gesellschaftlich ausgehandelte Normen. Also sprich, hier, ich bin als Bundespräsident für das und das zuständig. Bitte respektieren Sie das auch so, dass das qua unseres Grundgesetzes so festgelegt ist. Ähnliches mögen auch Bundestrainer fordern oder andere Leute. Das heißt einfach, wir haben etwas ausgehandelt und bitte haltet euch an diesen Vertrag, der auch häufig implizit ist. Und wenn ich sage, bitte respektiert das, dann meint das einfach nur das. So, wenn aber ein Viktor Orban Respekt fürs ungarische Volk fordert oder vielleicht auch die griechische Regierung das für die griechischen Mitbürger fordert, dann versuchen sie ja was anderes zu suggerieren, nämlich, dass diese Bürger nicht als gleichwürdig in der EU betrachtet werden. Sprich, da stellt sich jemand auf ein hohes Podest, ich sage jetzt einfach mal die EU-Technokraten, und sagen, so und so hat es zu sein, liebe griechische Regierung, liebe ungarische Regierung, das sind die Maxime, nach denen wir euch richten und daran hat sich jeder zu halten. Also wir bringen das Glück in die Welt und folgt ihr dem nicht, so seid ihr nicht gute Bürger. Und die Forderung danach, auch die Griechen, die Ungarn, die Italiener, wen auch immer zu respektieren, heißt, lasst uns bitte Autonomie. Auch wir sind Menschen, die entscheiden wollen über unser eigenes Glück und wir haben bestimmte Standards, nach denen wir das machen wollen und schon immer gemacht haben. Lasst uns diese Gleichwürdigkeit. Wir haben auch das Recht zu bestimmen. Und das wird natürlich jetzt kritisch, weil man muss auch sagen, Respekt oder die Frage nach Respekt stellt sich doch eigentlich nur im Konflikt. Weil wenn Sie mit Ihrem Nachbarn zum Beispiel gut auskommen, dann stellen Sie sich nie die Frage nach dem Respekt. Erst dann, wenn Sie mit Ihrem Nachbarn einen Streit haben, dann stellt sich auf einmal sehr virulent die Frage des Respekts. Und so ist es auch in der EU. Immer dann, wenn es zu Konflikten kommt, ist die Frage ja der Deutungshoheit. Wer darf dem anderen etwas sagen? Und im Moment haben wir auch zugegebenermaßen einen Duktus, wo halt Brüssel häufig in andere Länder diktieren will, was denn das Gute, das Rechte ist. Und diese anderen Länder sagen zuweilen auch zu Recht, so wollen wir uns nicht sehen lassen. Wir sind auch vollwertig. Das Interessante ist jetzt, wie darauf reagiert werden wird. Sagen wir weiterhin, es wird zentral bestimmt, natürlich in einem wie auch immer gestimmten Abstimmungsprozess unter den EU-Ländern. Oder schaffen wir es auch auf der EU-Ebene, eine gute, produktive Diskurskultur zu prägen. Denn das ist die Essenz des respektvollen Umgangs. Respektvoller Umgang heißt, wir beide haben einen Konflikt. Häufig Meinungsverschiedenheiten, andere Sichtweisen auf die Welt. Wie gehen wir jetzt damit um? Und respektvoller Umgang würde heißen, ich akzeptiere, ich respektiere, dass Sie unter Umständen eine ganz eigene Logik haben. Und die versuche ich erstmal zu verstehen. Und dann habe ich meine Logik. Und dann müssen wir darüber reden. Aber ich kann Ihnen nicht aufoktroyieren, was Sie machen sollen. Denn sobald ich das mache, verhalte ich mich im Zweifel schon wieder respektlos. Und so eine Diskussion kann ganz schön langwierig sein.
Die Frage wäre so ein bisschen, wie viel Respekt brauchen wir denn eigentlich, Frau Schmidt-Kamp?
Was meinen Sie mit wie viel? Wie oft wir am Tag respektvoll sein sollen?
Naja, also die Liste ist dann doch relativ lang. Also wenn man so in den Medien mal rumliest. Also Markus Söder fordert mehr Respekt für Bayern. Dann habe ich Ungarn und die Briten schon genannt. Dann ist das Ehrenamt ganz wichtig. Ein anderes Beispiel wäre Mats Hummels, der Fußballer. Mhm. Er fordert mehr Respekt für die Leistung der deutschen Fußballnationalmannschaft. Fühlt sich wie ein Vollamateur behandelt. Das ist ja wirklich eine sehr lange Liste, wenn man einfach mal mitschreibt, was in den Nachrichten immer wieder so an Respektforderungen kommt. Soll denn jeder diesen Respekt dann auch wirklich bekommen? Also finden Sie das wirklich richtig oder gibt es da eine Grenze?
Ja, also wie Herr van Quakebeke ja auch schon gesagt hat, der Begriff ist sehr, sehr unscharf. Wie Sie gesagt haben, er wird inflationär gebraucht, zum Teil für Beschreibungen, die vielleicht gar nicht nur Respekt meinen. Und da haben wir sowas wie Bewunderung für bestimmte Leistungen, ne? Wie zum Beispiel gegenüber der Fußballnationalmannschaft, die halt bestimmt, also Mats Hummels hat das ja so beschrieben, er ist seit 10 Jahren da im Geschäft, er weiß schon, was er tut und was er sagt und hat ja vor allen Dingen gegen die Journalisten gewettert, die dem gegenüber ihn darstellen lassen oder die ganze Nationalmannschaft wie voll Idioten. Oder war das der richtige Ausdruck? Ich weiß nicht mehr genau. Aber da kann man sagen, ja gut, also Respekt oder Bewunderung oder Hochschätzung gegenüber bestimmten Leistungen, das ist ja gradueller Natur. Und da kann man sagen, naja, wie viel möchte man da entgegenbringen? Auch das hat Herr van Quakebeke ja schon angesprochen, dass man nicht unbedingt für jede Leistung, die man erbracht hat, den entsprechenden Respekt einfordert, eine Hochachtung. Ich meine, wenn ich einen Stein in den Fluss werfe und finde das von mir eine ganz tolle Leistung, kann ich ja nicht der an mir vorbeigeht, der Spaziergänger, ihn ansprechen und sagen, hören Sie jetzt mal. Ja, also jetzt möchte ich von Ihnen aber mal ein Lob dafür bekommen. Aber was anderes ist natürlich diese symmetrische oder horizontale Achtung gegenüber dem anderen. Und da würde ich halt sagen, naja, also das sind schon berechtigte Forderungen, die aber gleichwohl natürlich einen Akteur haben müssen, der einsieht, dass diese Forderung des anderen als gleichwürdig anerkannt zu werden berechtigt ist. Und da würde ich sagen, naja gut, da gibt es kein zu viel. Also da hat jeder genau diese Beachtung verdient. Und zwar qua Menschsein oder qua leidendes Wesen, je nachdem, welche Konzeption man da anlegen würde.
Das ist doch aber auch eine Auslegungssache, Frau Schmertkamp. Also im Falle von Ungarn würden sicherlich viele Ungarn sagen, naja, wir fühlen uns ungerecht behandelt von der EU und es gibt Bevormundung. Andererseits die Kritik gegen Ungarn richtet sich ja auch tatsächlich gegen illiberale Zustände, die dort teilweise herrschen in der Politik. Also wo macht man da die Grenze?
Ja, oder also man kann das doch auch mit einem einfachen Beispiel nehmen. Nehmen Sie einen gewalttätigen Mann, der seine Frau schlägt und eben total respektlos behandelt. Und dieser Mann fordert aber von seinen Mitbürgern auch ein, dass man ihn respektvoll behandelt, dass man ihm mit Respekt begegnet und ihn ernst nimmt, seine Autonomie ernst nimmt. Ja, das sind natürlich zwei verschiedene Forderungen, die da gegenüberstehen. Und es gibt so eine radikale Forderung in der Philosophie, wo gesagt wird, naja, eigentlich verdient trotzdem jeder, auch der Gewalttäter, eine basale Form von Respekt, weil man annehmen muss, er hat die Autonomie und Freiheit, sein Leben auch noch in eine andere Richtung zu lenken. Also zum Beispiel Selbstjustiz seitens der Gesellschaft gegenüber einem solchen Mann wäre problematisch. Umgekehrt könnte man aber auch sagen, na ja, innerhalb eines Settings, wo jemand die moralischen basalen Ansprüche selber nicht ernst nimmt und berücksichtigt, ist er vielleicht nicht in der Position einzufordern, dass man ihm respektvoll begegnet. Also das ist eine Gratwanderung, moralphilosophische Gratwanderung, psychologische Gratwanderung und politische Gratwanderung. Und das sind genau die Problemfälle, wo man sich immer wieder darüber austauschen kann und sollte, ebenso wie jetzt in Ihrem Beispiel mit Ungarn, was das denn jetzt eigentlich voraussetzt, noch zusätzlich anderer Autonomie zu berücksichtigen, wenn das gleichzeitig innerhalb eines unfairen oder ungerechten oder problematischen Settings geschieht.
Herr van Quarkebeke.
Ich stecke natürlich nicht in Mats Hummels oder Viktor Orban oder anderen Leuten drin, wenn sie sowas sagen. Was mir aber scheint, ist, wenn sie zum Ausdruck bringen, dass sie auch etwas Respekt fordern, ist, dass sie, glaube ich, die Punkte, die adressiert werden, unabhängig auch sehen wollen von der Art und Weise, wie das adressiert wird. Ich versuche das mal zu verdeutlichen. Für mich ist Respekt eine Art Meta-Wert, also eine Art, die bestimmt, wie wir miteinander umgehen. Und jetzt kommt aber häufig im Diskurs dazu, obwohl wir uns ja eigentlich respektvoll begegnen wollen, also als gleichwürdig, dass ich mich vermeintlich auf einem hohen Ross wähne. Also ich darf Ihnen sagen, wie es richtig zu funktionieren hat. Machen wir das mal im Fußball. Da sind dann irgendwelche Sportkommentatoren mehr oder weniger qualifiziert, die an der Seitenlinie stehen und dann halt meinen, über die Nationalmannschaft richten zu können oder den Trainingsstil oder die Aufstellung oder wer mit wem da gerade gut klarkommt. Und wenn ich dann sage, ja, pass auf Jungs, geht mal mit mir und der Mannschaft etwas respektvoller um, dann bringt das zum Ausdruck, seht bitte auch, dass wir Menschen sind, dass wir auch Erfahrung haben, dass wir das hier schon irgendwie versuchen, so gut es geht, zu machen. Und wähnt euch nicht auf diesem hohen Ross, dass ihr von außen über uns richten könnt, weil das ist nämlich sehr unfair, das ist nicht respektvoll im Umgang miteinander. Und da hat er recht. Da hat er recht, weil gleichwürdiger Umgang heißt erstmal, ich muss auch anerkennen, was die dort gemacht haben und wie sie sich entschieden haben und muss mich dann mit denen auseinandersetzen. Das ist aber für uns natürlich so unsagbar schwer, weil jeder von uns natürlich denkt, dass er die Weisheit mit Löffeln gefressen hat. Im Zweifel sind wir alles Experten, Sportkommentatoren vom Sofa aus. Und nicht nur bei Sport, auch zur EU-Politik, Migrantenpolitik und so weiter. Wir sind zu allem Experten geworden und die sozialen Medien sind unsere Megafone geworden. Und wir kommentieren alles aus so einer vermeintlichen Weisheit heraus, dass ich doch weiß, wie es geht, und missachte dabei, dass dort andere involviert sind, die wir damit einfach zur Seite schieben in ihrer Expertise, in ihrer Autonomie, wie sie das selbst sehen. Und so kann man natürlich keinen respektvollen Diskurs führen, wenn man denkt, man selbst weiß es besser als der andere. Von daher finde ich diese Forderung, respektiert mich doch etwas mehr, finde ich gar nicht so schlimm. Es heißt einfach, setzt euch doch bitte mit mir an einen Tisch und wir diskutieren das und setzt euch nicht auf das hohe Ross und richtet über uns. Weil wenn ihr richtet, dann erhebt ihr euch automatisch in eurer Wertigkeit über uns. Und das ist nicht mehr respektvoll. Das stimmt. Und trotzdem muss man ja sagen, wir haben Meinungsverschiedenheiten. Ja? Ich würde auch nicht die Politik von Viktor Orban unterschreiben. Ich würde auch nicht die Politik von Assad oder anderen Leuten unterschreiben in dieser Welt. Das wäre nie meinem Menschenbild konform. Und trotzdem muss ich sagen, wenn ich den anderen respektvoll gegenübertreten will, dann muss ich erstmal akzeptieren, respektieren, dass die eine andere Form des Lebens haben, eine andere Logik. Und da muss ich mit denen dazu reden. Sie zum Beispiel, lieber Herr Lang, Sie haben ja auch gesagt, ja, aber bei Viktor Orban in Ungarn, das sind ja diese illiberalen Strömungen, die dort Aufwind bekommen. Ja, das ist so. Aber ist das falsch? Wer sind denn Sie zu richten, dass das wirklich das Falsche ist? Das machen Sie nur aus Ihrem Weltbild heraus, wie Sie sozialisiert worden sind in Deutschland. Und wir beide teilen das. Ich finde das auch ganz schlimm. Aber wer sind Sie denn, den Ungarn oder Viktor Orban zu sagen, dass das falsch ist und er jetzt sofort umsteuern muss? Und so haben wir doch im Westen ganz häufig einen Duktus, dass wir auftreten als die Weltenretter, die meinen, alles besser zu können und überall in der Welt zu intervenieren und dann plötzlich vor Scherbenhaufen stehen, weil wir nämlich nicht die Logik verstanden haben, wie bestimmte Länder funktionieren, wie bestimmte Gruppengemeinschaften funktionieren und so weiter. Also Respekt. Respektvoller Umgang erfordert auch ein gewisses Maß an Demut, dass man nämlich nicht derjenige ist, der automatisch die Wahrheit und die Weisheit gepachtet hat, sondern sich mit dem anderen wirklich auseinandersetzen muss. Und diese Forderung finde ich eigentlich immer gerechtfertigt.
Wie weit geht der Respekt dann in den Extremfällen? Also wenn man jetzt beispielsweise mal nach Brasilien schaut, der neue Ministerpräsident Bolsonaro sagt, er hat keinen Respekt für Kriminelle oder für sie soll es keinen Respekt geben. Stattdessen hat er eben mehrfach seinen Respekt für ehemalige Vertreter der brasilianischen Militärdiktatur ausgedrückt, die auch gefoltert haben. Also er zollt seinen Respekt vor Menschen, die gefoltert haben. Das ist doch nicht nur ein anderes Weltbild, das ist doch ein universelles Gesetz, das da verletzt wird, Herr van Quaake-Beke. Und da wirklich den Respekt auch in gleicher Weise auszudrücken, das ist dann schon auch eine hohe Kunst, denke ich, oder?
Genau, und da kommen wir in die Tiefen auch der Philosophie. Damals war es noch keine Toleranz der Intoleranz. Also das ist ja auch die Frage, wie gehe ich eigentlich tolerant mit Leuten um, die intolerant sind? Und das kann man wunderbar auflösen, warum man gegenüber Intoleranten keine Toleranz haben sollte. Und genauso ist es natürlich dann schwierig, wie geht man eigentlich mit Leuten respektvoll um, die andere respektlos behandeln. Die Frage ist für mich dort aber immer, wie möchte ich dem anderen begegnen? Nehme ich den erstmal ernst oder nicht? Und das ist die Frage hinter Respekt. Wenn Sie den anderen respektvoll behandeln wollen, dann nehmen Sie ihn ernst in seinen oder ihren Anliegen. Ob Sie damit übereinstimmen oder nicht. Und dann müssen Sie mit dem diskutieren, ob Sie das alles super finden oder nicht. Wenn wir jetzt auf Brasilien zu sprechen kommen, natürlich ist das absurd und es ist auch überhaupt nichts, was, glaube ich, irgendwie die Mehrheit zumindest in Europa unterschreiben würde. Aber es ist nun mal auch demokratisch legitimiert gerade. Das heißt, wir müssen es respektieren, wenn wir nicht, wie vielleicht auch in alter Manier, irgendwie durch bestimmte Operationen intervenieren wollen und wieder eine Regierung stürzen wollen. Aber was ist das denn? Das ist doch nicht respektvoll, wenn wir so mit anderen umgehen. Ich kann das verstehen, dass wir nicht einer Meinung sind. Das haben wir ganz häufig. Aber die Antwort auf nicht einer Meinung sein, kann nicht sein, ich gehe jetzt mit dir respektlos um, weil ich nicht mit dir einer Meinung bin. Das kann nicht sein. Das wird in einer diversifizierten Gesellschaft nicht mehr funktionieren.
Frau Bücker, was denken Sie dazu?
Ja, was hier ja sehr klar geworden ist, ist, dass die Forderung nach Respekt oder der Wunsch nach Respekt immer nur ein Ausgangspunkt sein kann für eine weitere Auseinandersetzung, weil ich einfach in der Regel keine Ahnung oder nur sehr wenig Ahnung davon haben kann, was der andere mir eigentlich sagen will. Also was er eigentlich möchte, was ich tue, wenn er oder sie Respekt fordern. Denn wenn man es jetzt zum Beispiel von der politischen Ebene runterbricht auf eine private Auseinandersetzung, also das heißt, mein Partner wünscht sich von mir mehr Respekt. Wenn ich danach losgehe und anfange, mein Verhalten anzupassen, dann ist die Wahrscheinlichkeit unglaublich groß, dass ich wieder Fehler mache und dass er mein Verhalten nicht als respektvoll wahrnehmen wird, weil ich ja einfach nicht weiß, was er von mir fordert. Das heißt, ich muss ja jemanden zurückfragen, was wünschst du dir von mir? Was verbindest du mit Respekt? Was sind die Dinge und die Bedürfnisse, die du jetzt eigentlich hast? Und das heißt, aus Respekt leitet sich einfach ganz viel ab. Oder wenn wir eben wie in den politischen Debatten immer diese Schlagworte hören wie Wir müssen den ostdeutschen Menschen mehr Respekt gegenüberbringen. Wir müssen dem Erzieherinnenberuf mehr Respekt entgegenbringen. Dann heißt das zum Beispiel bei den Erzieherinnen ja, dass wir sie besser bezahlen, dass wir die Gruppengrößen in den Kitas kleiner machen. Das heißt, es leitet sich davon wirklich ganz viel ab, was man machen kann, was man sehr konkret bewegen kann. Und das heißt, von diesem Lippenbekenntnis, ich bringe dir Respekt entgegen, muss ich eigentlich eine Handlung anknüpfen, weil ich ansonsten einfach sehr passiv verharren kann und sagen, ich habe Respekt, aber ich nie gefordert bin, mich wirklich zu bewegen. Und ich glaube, das würde uns gut tun, auch für das alltägliche Miteinander uns einmal zu fragen, wie drückt sich denn eigentlich der Respekt gegenüber anderen Menschen aus, wenn ich von mir behaupte, dass ich respektvoll mit anderen umgehe?
Frau Bücker, weil wir jetzt vorhin bei dieser Frage waren, naja, ich würde es mal nennen, die Grenzen des Respekts. Mich würde dann noch ein Beispiel interessieren, und zwar das Beispiel Jan Böhmermann, sein Schmähgedicht. Da hat er ja definitiv respektlos gegen Präsident Erdogan agiert. Aber er hat gleichzeitig eine Debatte angestoßen über den Paragraphen der Majestätsbeleidigung. Und in der Folge wurde dieser Paragraph ja wirklich auch abgeschafft. Also wann ist denn Respektlosigkeit möglicherweise ethisch vertretbar oder sogar zu fordern?
Man muss tatsächlich ja in der Böhmermann-Sache ja wirklich sehr weit ausholen, weil da so viele Themen wie eben auch die Satire und Kunstfreiheit berührt werden. Aber natürlich ist Respektlosigkeit manchmal ein ganz guter Hebel, um auch Sachen bewegen zu können. Und wir haben es ja eben in den politischen Kontexten schon ein wenig versucht herauszuarbeiten, wann kann jemand für sich Respekt einfordern und wann nicht. Und wir kommen da natürlich auch immer wieder in Dynamiken rein, wo es ein Geben und Nehmen ist. Und man bei Erdogan natürlich auch fragen kann, weil bestimmte Dinge, die in der Türkei passieren, natürlich nicht unbedingt Ausdruck von Respekt gegenüber Menschen sind, wie sich das da die Waage hält und wie man eben mit einem respektlosen Schmähgedicht Bewegung in Dinge bringen kann. Also Respektlosigkeit kann natürlich auch belebend sein. Also ich würde jetzt ja auch nicht die Haltung vertreten, dass Menschen nicht miteinander streiten oder sich nicht auch mal provozieren sollten. Aber das gesunde Maß, das kennen wir, glaube ich, ganz gut. Und ja, also ich würde bei Böhmermann kein abschließendes Urteil wagen, inwieweit das richtig oder falsch war. Da habe ich mich auch nicht so tiefgreifend mit beschäftigt. Aber ich würde jetzt nicht behaupten, dass wir alle auf Respektlosigkeiten in allen Momenten unseres Lebens verzichten sollten. Nein.
Frau Schmidt-Kampf, bitte. Respektlosigkeit, ist das ein guter Hebel manchmal?
Ja, es gibt natürlich verschiedene Grade der Respektlosigkeit und vielleicht kann man darüber dann diskutieren oder nachdenken, ob es dann auch Grenzen der Respektlosigkeit gibt, die da liegen, dass man den anderen tatsächlich zerstört. Also zerstört im Sinne von Demütigung, Herabwürdigung.
Gesellschaftlich,
psychisch zerstört. Also ich meine, es gibt so viele Arten psychischer Verletzungen, die genau über Respektlosigkeiten geschehen. Und da würde ich natürlich sagen, naja, also das ist schon eine Grenze, die irgendwie eingehalten werden muss und die zu diesem moralisch Basalen gehört, was ich schon angesprochen habe. Und dann gibt es natürlich solche Grenzbereiche, die vielleicht eher als Beleidigungen dann zu fassen sind. Gerade so in diesem Kunstkontext im Zusammenhang mit Böhmermann ist das dahingehend noch einmal komplexer, weil man natürlich, wie Frau Bücker ja auch sagte, fragen muss, wie weit darf die Kunst da gehen und ist das innerhalb des Kunstkontextes dann anders zu bewerten? Und ich meine, Beleidigungen, die dann den anderen erstens vielleicht nicht als Person betreffen, sondern als Amtsträger, das muss man ja auch unterscheiden, und zweitens vielleicht nicht so drastisch sind, dass sie den anderen tatsächlich psychisch zerstören, ihn nicht mehr sozusagen lebensfähig machen. Und drittens Beleidigung als eine Form von Kritik auch. Also auch Respektlosigkeit und Kritik ist nicht das Gleiche. Da würde ich auch nochmal auf das Beispiel Mats Hummels kommen. Ich meine, wenn wir sagen, Journalisten dürfen nicht mehr von außen beurteilen, ob etwas hätte besser laufen können als etwas anderes, dann würde natürlich viel in der journalistischen Kritik auch wegfallen. Ich meine, auch bei Filmkritiken, bei Buchkritiken, bei Kunstkritiken haben wir natürlich genau das, dass der Kritiker von außen sagt, was war daran gut und was war daran nicht gut. Respektlos wird es dann, und da gebe ich dann auch Herrn von Quarkebeke wieder recht im Zusammenhang mit Mats Hummels, respektlos wird es dann nicht gleichzeitig noch würdig, dass der andere oder die anderen auch eine wertvolle Leistung erbracht haben. Ich meine, jeder Filmregisseur oder Autor hat sich natürlich Mühe gegeben bei irgendwas. Wenn man das alles nur despektierlich behandelt und wirklich nur arrogant von oben herab, dann ist das vielleicht auch eine Form von Respektlosigkeit, die an ihre Grenzen geraten ist. Und so haben wir eben verschiedene Grade auch wieder dieser Respektlosigkeit. Und ich glaube, das ist wichtig, sich vor Augen zu führen, dass man zwischen so einer zerstörerischen Respektlosigkeit und einer, die ja eher beleidigend oder kritisch reagiert, ja, dass das ein großer Unterschied ist auf psychologischer oder moralpsychologischer Ebene.
Das war das SWR 2 Forum mit den Gästen. Theresa Bücker, Journalistin und Netzaktivistin aus Berlin. Dr. Niels van Kwakebeke, Professor für Leadership and Organizational Behavior, Kühne Logistics University Hamburg. Dr. Susanne Schmettkamp, Philosophin, Universität Basel. Am Mikrofon verabschiedet sich Norbert Lang.